Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big & Sports Podcast. Heute mit Annika Rittmann von Fridays for Future zu dem Thema Nachhaltigkeit im Sport. Hallo Annika.
Moin.
Aber bevor wir dazu kommen, zur Nachhaltigkeit, wo wir auch schon mal drüber sprachen, musst auch du leider die drei Fragen beantworten, die wahrscheinlich wenig mit Fridays for Future, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu tun haben. Die erste, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
Oh Gott.
Der zählt nicht.
Sehr, sehr schwierig zu sagen, glaube ich. Ich selbst spiele ja Fußball und bin eigentlich so sehr da verankert. Aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und daran denke, wer mich immer einfach unglaublich beeindruckt hat, jedes Mal, wenn ich Fernsehen geguckt habe, ist Usain Bolt. Also ich glaube am ehesten der, aber ich bin, glaube ich, sehr weit von Profisport entfernt, dass ich sagen könnte, das ist mein Stern am Sporthimmel.
Na, Usain Bolt ist doch okay, der war immer zweimal schnell fertig. Nur ein, zwei Mal in seinem Leben geärgert hat, weil ich dann nachts um 3 für aufgestanden bin für die 9 Sekunden. Aber ist auch bis jetzt selten genannt worden. Die zweite Frage ist, was war für dich das größte Sportereignis-Erlebnis, dem du je beiwohnen durftest? Also erzählt alles von Bundesjugendspiele über ich bin halt für 9 Sekunden nachts um 3 aufgestanden zu Fußball-Weltmeisterschaften oder sowas.
Ich glaube, das größte Sportereignis für mich, was ich in Erinnerung behalten werde, also ich war auch früher oft im Stadion, aber was mich einfach unglaublich geprägt hat, ist, ich glaube, das war 2010, kann aber auch ein Jahr vorher, ein Jahr nachher da gewesen sein, habe ich die deutsche Frauennationalmannschaft im Stadion in Berlin im Olympiastadion gesehen. Und da habe ich schon ein paar Jahre Fußball gespielt. Aber das hat mich nochmal deutlich mehr geprägt, einfach zu sehen, so live im Stadion mal ein Frauenspiel zu erleben. Und ansonsten ist noch so ein großes Event, was vielleicht gar nicht so groß erscheint, aber was für meine Mannschaft immer sehr groß ist. Es gibt immer ein deutschlandweites Turnier in Mönchengladbach, wo wir jedes Jahr hingefahren sind. Und das ist für mich auch immer jedes Jahr so ein Jahreshighlight gewesen.
Cool, also solche jährlichen Turniere fand ich auch immer super, weil das war wie Urlaub, also wie ich weiß genau, was passiert, wie Weihnachten, irgendwie sowas. Dann dritte und letzte Frage ist, du spielst ja Fußball, was ist für dich dann deine zweitliebste Sportart, die du zum Ausgleich machst oder auch genauso gut findest?
Ich habe irgendwann mal eine Tischtennisplatte bekommen und mein Vater hat schon Tischtennis gespielt im Verein und das war immer ein großes Highlight, dann im Garten Tischtennis zu spielen. Und da habe ich im Garten mit einer eigenen Tischtennisplatte und unsere Nachbarn hatten auch eine. Und bevor ich eine bekommen habe, habe ich mir immer deren ausgeliehen und bin mit denen rüber in den Garten gegangen. Und vormittags waren meine Eltern auch nicht zu Hause. Dann habe ich halt stundenlang geübt und einfach konnte die Tischtennisplatte so hochklappen, gegen eine Wand Tischtennis gespielt. Und es scheint so sehr eintönig, aber das hat mir immer so, es war mir so, ich bin sehr, sehr runtergekommen. Und ansonsten Laufen, also Langstreckenläufe. Ich wollte dieses Jahr letztes Jahr ist es jetzt schon, beim Hamburger Halbmarathon mitlaufen, der aufgrund Corona verlegt wurde, aber das ist auch eine sehr große Leidenschaft.
Also beides so eher so meditativ-sportliche Dinge, weil die Platte hochklappen, dagegen trommeln sozusagen und Laufen, das ist ja beides sehr, sehr meditativ und den Geist frei bekommen.
Naja, wenn man dann vernünftig Tischtennis spielt, dann ist es ja auch viel Bewegung gut. Und Rennen und es ist man wieder sehr aktiv.
Ja, aber es ist ja gar nicht verkehrt zu, da ist Ausgleich zu dem, was du machst, was mit Sicherheit viel zu tun ist und viel Stress und ja, und im Stress als Fußballspielerin und Schiedsrichterin. Wie wir vorhin erwähnt haben, du bist ja Teil von Fridays for Future. Du machst das jetzt seit 2 Jahren, hast du vorhin gesagt, mir im Vorgespräch gesagt. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich habe natürlich mitbekommen, dass irgendwie in ganz Deutschland Menschen und Jugendliche auf die Straße gehen freitags, anstatt zur Schule zu gehen. Und mir lag das unglaublich fern, nicht zur Schule zu gehen, um noch bei dem Klischee der schwänzenden SchülerInnen entgegenzuwirken, war eine Riesenüberwindung für mich. Aber ich habe das gelesen und bin da hingegangen und dachte so, okay, die müssen ja irgendwie einen Punkt haben und die müssen ja Recht haben, in einem gewissen Maße, weil die riskieren ja schon ganz schön viel dafür, da auf Aufmerksamkeit zu lenken. Und die Medien haben das ja auch aufgegriffen. Und dann habe ich angefangen, so für mich in das Thema reinzulesen. Und je mehr ich dann mich reingelesen habe, dann gab es eigentlich keine andere Möglichkeit, als mich bei Fridays for Future zu engagieren.
Das ist ja so das Thema, dass bei vielen Dingen, wenn man sich da erstmal reinliest, dass man dann mitbekommt, wie gut oder schlecht das Thema ist. Finde ich auch persönlich sehr gut, weil einfach mitmachen kann ja jeder, aber mitmachen und wissen warum, wird schwierig. Nun möchten wir ja hier mit dir darüber reden, wie man Sport ja nachhaltiger machen kann, den vor allen Dingen im Umweltaspekt und wie man da im Sport ja mitwirken kann an dem Ziel der CO2-Neutralität, einer besseren, klimafreundlicheren Zukunft. Was denkst du denn, wie auf einer Skala, sage ich mal, von 1 bis 10, wie nachhaltig ist denn bis jetzt Sport?
1 ist nicht nachhaltig.
Bitte was?
1 ist nicht nachhaltig.
Genau.
Oh, zwischen 4 und 5. Irgendwas zwischen 4 und 5. Also ich glaube, es gibt einfach so, sind so viele Entscheidungen, die im Sport getroffen werden und einfach nicht unter dem Aspekt betrachtet werden, weil der Aspekt einfach als nicht wichtig angesehen wird von einigen Verbänden. Und ich habe den DFB-Vizepräsidenten getroffen auf einer Diskussion zu dem Thema, der schien jetzt auch kein großer Fan zu sein. Und da habe ich einfach so daraus mitgenommen und auch aus anderen Verbänden, dass das einfach nicht oben auf der Prioritätsliste steht, wenn man irgendwie schaut, welche Aspekte werden in Entscheidungen mit einbezogen. Und daher so habe ich das Empfinden, da kann eigentlich noch gar nicht so viel Nachhaltigkeit passiert sein.
Was meinst du denn, wenn du sagst 4 bis 5, das ist auch ungefähr so meine oder unsere Einschätzung, was meinst du denn, was denn so auf gar keinen Fall nachhaltig ist, was so im Sport passiert, außer wir fliegen überall hin, was natürlich, du kannst wie bei der ersten Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Schiff nach Uruguay fahren, dann wird aber die Hälfte der Mannschaften da nie ankommen. Und was ist denn da ja nachhaltiger zu machen oder geht gar nicht?
Ich glaube, das ist so gar nicht die Erwartungshaltung, dass für eine Weltmeisterschaft dann mit dem Schiff gefahren wird. Aber zum Beispiel, ich glaube, wenn wir irgendwie innerdeutsch fliegen und sagen, das brauchen die SportlerInnen aus Regenerationszwecken und der Bus fährt dann leer von Beispiel Hamburg nach München, dann ist das irgendwie schon was, wo man darüber stolpern sollte. Und der andere große Punkt ist einfach, dass Stadien einen unglaublich hohen Strombedarf haben. Und dass man da hinterfragen muss, wo kommt ihr eigentlich her? Also wir haben eine Stadionführung in Bremen mal gemacht. Bremen hat ja Solarpanels sich aufs Dach gesetzt. Und ich glaube, das sind so die ersten Schritte. Aber international gedacht ist das ja noch relativ einzigartig. Und Nachhaltigkeit, oder wir fordern in Fridays for Future auch Klimagerechtigkeit. Und das ist auch ein großer Punkt, der mich immer umtreibt, wenn ich mir dann internationale Turniere anschaue und irgendwie es um Rio geht oder Katar, wo dann auch einfach soziale Aspekte mit Füßen getreten werden. Und die gehören ja auch zu einer nachhaltigen Gesellschaft, in der wir irgendwie gerne zusammenleben wollen, dazu. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss.
Ja, das denke ich auch. Also das Ding ist halt, bei Katar, das war, glaube ich, als die Idee mit Katar kam, schon nicht in Ordnung. Nun ist ja das Problem, dass so eine Ausschreibung wie Katar oder auch die Europameisterschaft dann in Deutschland oder jetzt die von letztem Jahr dieses Jahr stattfindende Fußball-Europameisterschaft in ganz Europa, ja zu Zeitpunkten abgestimmt werden, von denen an sich ja noch viel ändern kann, bis dann dieses Turnier stattfindet. Die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar ist ja in Nordamerika. Und wie wir gerade sehen, da kann sich ja von heute auf morgen alles ändern. Wie meinst du denn, wie man das in den Griff kriegen kann, dass von einer eigentlich nachhaltigen Sache, Turnier, das dann ja umschwenkt in was anderes, weil sich das Regime ändert oder die Regierung oder das ganze Land oder wie auch immer, müsste man diesen Leuten oder diesen Ländern dann das Turnier abnehmen oder einfach Regeln festlegen, dass es nur so funktionieren kann?
Ich glaube, das kann logistisch unglaublich schwierig werden, weil man nicht einfach spontan sagen kann, wir schieben jetzt irgendwie das Turnier nach da. Spontan, weil sich gerade was politisch geändert hat. Ich glaube, bis zu einem bisschen Maß kann man schon sagen, also wenn ihr das und das ändert, dann sehen wir nicht, dass das Turnier da stattfinden kann. Und ich glaube, es braucht ganz klare Kriterien, was ein Land erfüllen muss, dass sich irgendwie auf eine Austragung eines Wettbewerbs bewirbt und schon bei Bewerbung erfüllen muss. Also einfach, wenn ich daran denke, so, es müssen die Stadien vorhanden sein und das muss, oder es muss irgendwie ein Plan vorhanden sein, wie die Stadien gebaut werden sollen, ohne dass eben wie in Rio Menschen enteignet werden und deren Häuser abgerissen werden. Und ich glaube auch, dass man sagen muss, okay, an Regierungen, in denen in Diktaturen und Regierungen, wo Korruption vorherrscht, kann man keine internationalen Turniere so hinschieben, ohne irgendwie Bedingungen daran zu knüpfen oder das transparent zu kommunizieren. Auf der anderen Seite, weil man das, glaube ich, nicht einseitig betrachten kann, hat das Turnier in Rio und auch jetzt, wenn wir irgendwie über, ich glaube, China ist, finden die nächsten Olympischen Spiele statt. Ist das richtig?
Genau.
Lenkt das ja auch die Aufmerksamkeit.
Erstmal Tokio, dann genau. Peking in Winterolympiade.
Ja. Lenkt das ja auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Orte und Länder. Und Menschen können, gerade wenn es irgendwie um Regime geht, die wenig Öffentlichkeit zulassen nach außen, das bietet die Möglichkeit, dass wir mitbekommen können, hinterfragen können, was passiert eigentlich in diesen Ländern und dass eine internationale Aufmerksamkeit auch auf der Politik des Landes liegt. Also ich glaube, so, ich habe da keinen herausragenden Plan, aber ich glaube, es braucht Kriterien, wo man sagt, so, das ist irgendwie noch okay, oder man lehnt die Bewerbung von Anfang an ab und sagt, schaut mal bitte, warum wir die Bewerbung abgelehnt haben. Aber ich glaube, so, es darf nicht passieren, dass dann man einfach so unter der Hand sagt, okay, die fallen schon raus und die Öffentlichkeit kriegt das gar nicht mit.
So eine Art Transparenz, dass klar wird, wieso, weshalb, warum man eine Zusage oder eine Absage oder ja irgendwas kriegt. Es war ja auch mal der Plan, ich glaube auch um diese Rio-Bewerbung, also die Brasilien-Bewerbung, dass man einen Pool hat von Ausweichersatzkandidaten, also dass dann, da war drin, für falls das dann in die Hose geht, sage ich mal, dass immer Deutschland, England, USA und Frankreich bereitstehen, spontan so ein Turnier zu wuppen, weil genug Stadien da sind, die Länder einigermaßen stabil sind, auch wenn das jetzt im Moment nicht so scheint. Hältst du das für eine gute Idee, als Druckmittel zu sagen, ja, wenn ihr das nicht erfüllt, dann ist wieder Deutschland oder wieder England oder wie auch immer?
Ich glaube, es kann ein Druckmittel sein, man muss aber genau hinterfragen, ob und in welchem Rahmen man das einsetzen will, weil es kann nicht die Lösung sein, dass eben die Industriestaaten, weil diese Turniere ja auch mit Einnahmen verknüpft sind, dass die Industriestaaten dann am Ende immer diese Turniere austragen und das wieder so im Prinzip zwar Weltmeisterschaften sind, die aber eigentlich sehr westlich gedacht sind. Und dazu kommt so, vielleicht finden die Verbände in Deutschland das toll, wenn die Turniere da ausgetragen werden. In Hamburg gab es ja auch mal einen Volksentscheid darüber, ob hier die Olympischen Spiele stattfinden sollten. Und die Regierung fand das toll. Die BürgerInnen haben immer gesagt, da haben sie gar keine Lust drauf. Und da muss man sich ja auch fragen, so, okay, wie oft macht die Bevölkerung so ein Event mit und wie oft hat die da Lust drauf? Und was, glaube ich, dann auch untergeht, ist, dass ja auch der Deutsche Fußballverband zum Beispiel und auch einige Verbände in eben den westlichen Industrienationen, also Deutschland, England, Frankreich, USA, dass diese Verbände ja auch nicht die Menschen sind oder da auch nicht die Strukturen herrschen, wo alles transparent ist und wo alles mit rechten Dingen abläuft. Und wenn man die dann so herrlich darstellt, als wenn es bei euch nicht gut läuft, dann geht das Event eben nach Deutschland oder England, dann ist das, glaube ich, auch keine Lösung für das Problem, weil dann fallen die Probleme irgendwie hinten runter.
Ja. Da haben wir jetzt schon ganz wichtige Themen angeschnitten. Wir müssen jetzt gleich in die Werbung. Danach machen wir genau da weiter, weil Transparenz ist ein sehr, sehr gutes Stichwort zu dem Thema Nachhaltigkeit und so weiter im Sport. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit Annika Rittmann von Fridays for Future und wir wollen weiter die Nachhaltigkeit im Sport betrachten. Wir sprachen gerade eben darüber, dass ja die Vergabe von so Großsportereignissen nicht immer an den nachhaltigsten Veranstalter geht oder Veranstaltungsort geht, dass da viel im Argen liegt, auch wegen politischer Systeme, Korruption, Umweltschutz, im Prinzip alles, was eigentlich irgendwie nachhaltig sein sollte. Und haben dann kurz angeschnitten, was es für Alternativen gibt, also so ein Pool an Alternativveranstaltern. Das ist ganz klar, das setzt zu viel Druck auf die Veranstalter aus und wird auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gut gehen, sondern eher so, das sind immer die gleichen vier, die das machen. Nun kriegt so ein Veranstalter ja auch ein paar Euro dafür, dass er das macht. Damit kann ja investiert werden, wo man das möchte. Hältst du es vielleicht für richtiger zu sagen, pass mal auf, du kriegst so und so viel Euro. Das an Geld muss da rein investiert werden. Das muss da rein investiert werden, um so ein Sportereignis auch ja dazu zu bringen, wirklich so eine Region, Stadt, Land nach vorne zu bringen? Oder ist das System, so wie es jetzt geht, ihr kriegt eine Handvoll Geld und viel Spaß damit, besser?
Ich glaube, das ist ein unglaublich spannender und sehr, sehr sinnvoller Ansatz, zu sagen, okay, wir binden das irgendwie an Kriterien, das Geld, was ihr bekommt, und das müsst ihr so und so investieren. Ich glaube, generell so, da braucht es irgendwie mehr Transparenz, was mit dem Geld am Ende passiert und wie viel das ist und wie viel wo reinfließt. Und ich glaube, man muss hinterfragen, ob eine Industrienation oder ein Riesenverband wie vielleicht in Deutschland die Sportverbände oder die Sportverbände des populären Sports in Deutschland, das sind ja nicht alle Sportverbände in Deutschland riesig und finanziell gut ausgestattet, aber ob bis tatsächlich genauso viel Geld für den DFB braucht bei der Ausrichtung eines solchen Events, wie vielleicht für einen kleineren Verband. Oder ob man dann nicht kleinere Verbände mehr unterstützen kann, wenn sie so ein Turnier austragen, als der DFB. Also braucht der DFB eigentlich oder braucht Deutschland so viel Unterstützung finanziell wie vielleicht ein anderes Land?
Nun sprachst du gerade DFB und dass die mehr Kohle kriegen als, sag ich mal, der Deutsche Handballbund, auch wenn der groß ist, kriegt er natürlich nur einen Bruchteil des Geldes, wenn die irgendwas veranstalten. Wie siehst du das grundsätzlich? Müssen so Sportverbände wie jetzt der DFB auch mal intern ja, festere oder wichtigere Regeln machen beim Stadionbau, beim Stadionumbau, beim Spiel selbst, dass zum Beispiel die Trikots der Mannschaften ab, ich sag mal, der dritten Liga aufwärts, zum Beispiel umweltfreundlich produziert worden sind oder aus sogar recycelten Materialien bestehen. Dass, wenn du dein Stadion umbaust, dass das nachhaltig passieren muss und nicht du einfach die nächste Ladung Beton nimmst und da drüber streichst. Und wenn du neu baust, dass das Ding ja möglichst umweltfreundlich gebaut werden sollte. Oder hältst du das für vollkommen utopisch?
Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Also der DFB stellt ja auch Kriterien an Stadien, wie das Feld muss so und so groß sein, da müssen so und so viele Menschen reinpassen. Und ich finde, da kann man auch durchaus den Anspruch stellen, dass das Stadion eine nachhaltige Stromversorgung braucht, dass das Dach für eben Solar genutzt wird, weil es ist eine Riesenfläche, die dafür genutzt werden kann. Und der DFB hat ja auch einen Nachhaltigkeitsbericht, aber die Anstrengungen vom DFB müssen halt weit über die Problematik von Kunstrasen hinausgehen. Also in dem letzten Nachhaltigkeitsbericht hat sich der DFB einen großen Teil mit Kunstrasen auseinandergesetzt. Und es ist sinnvoll, darüber zu reden. Aber zum Beispiel eben dieses Stromproblem bei Stadien, das ist eine viel größere Sache, als ob da jetzt ein Kunstrasen oder ein Echtrasen liegt. Und der DFB muss bei sich selbst anfangen und schauen, wie sind eigentlich, also was passiert mit den Nationalmannschaften, die bei uns verankert sind. So, was ist eigentlich unsere Verantwortung selbst, die wir gar nicht den Vereinen aufbürden müssen, weil der DFB ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion hat und generell der Fußball und der Sport. Und einfach, wenn die Verbände müssen da schauen, okay, wie kommunizieren wir mit Vereinen oder mit Fans eben auch.
Meinst du denn, dass so ein wichtiger Schritt, also der ist ja wirklich nicht unwichtig, dass das nachhaltiger wird, und da geht es wahrscheinlich echt nicht um Kunstrasen und richtigen Rasen, weil da ist, glaube ich, dann die CO2-Belastung oder die Belastung der Umwelt relativ marginal im Vergleich zum Rest, dass das eher aus dem Sport selbst herauskommen muss oder dass wirklich dann der Verband was tut, weil es gibt ja das Beispiel dieses neuen NHL-Teams, der Seattle Kraken, deren Stadion wahrscheinlich das erste Multifunktions-Sporthallen-Ding wird, was wirklich 0% Umweltbelastung hat. Da wird das Eis aus Regenwasser gemacht. Das ganze Dach sind Solarzellen. Da gibt es irgendwelche Elektro-Shuttles, die dich vom Parkplatz zum Stadion bringen und was weiß ich. Das kommt ja auch dann eher aus dem Sport von so einem Verein aus, und die NHL überlegt tatsächlich, dass sie diese Kriterien für neue Stadien anlegt, wenn das dann jetzt demnächst mal fertig ist, damit alle sowas machen. Was denkst du dazu?
Ich glaube, das muss von allen Seiten kommen. Also es bringt nichts, wenn eine Person oder ein Verband oder eine Gruppe losrennt und keiner mitzieht. Und es gibt durchaus die Bereitschaft, bei Vereinen da was zu ändern und umzusetzen. Solange sie aber da alleine gelassen werden, ist es natürlich die Hürde viel höher. Und ein anderer Verein, den das vielleicht nicht interessiert, sagt, okay, das Geld, was da reinfließt, stecke ich lieber da rein, irgendwie Mensch wieder noch 1 Million mehr zu zahlen. Das heißt, da braucht es auf jeden Fall Regulierung vom Verband und Ansagen. Es braucht aber auch Vereine, die mit einem guten Vorbild vorangehen und sagen, okay, dadurch, dass wir hier unsere Solarpanels auf dem Dach haben, sparen wir Geld sogar ein. Und ich glaube, es ist auch ganz spannend, das würde ich nie einem Fan zum Vorwurf machen, aber wenn Fans und Sportfans das auch einfordern von ihrem Verein und sagen, okay, so das ist was uns wichtig ist und uns interessiert, wie ihr das aufbaut, dann hat das, glaube ich, auch nochmal sehr viel Wirkung auf einen Verein, weil der ja einfach abhängig ist auch von den Fans.
Ja, also ich denke auch, dass der Druck von drinnen, also von Fans, von den Leuten, die das gucken, bei so ziemlich allen, ja, irgendwo politischen Fragen im Sport am wichtigsten ist. Wie siehst du denn so Dinge wie die Solarzellen in Bremen, das irgendwie grüne, nachhaltige Stadion in Augsburg oder dass die Bayern mal ein Spiel mit recycelten Trikots spielen? Ist das eher Werbegag und so, ey, ja, wir machen was? Oder ernst gemeint?
Also ich glaube, da muss man, tatsächlich differenzieren. Ich finde, dass die Ansätze, die Augsburg und die Bremen hat, die gehen für mich eben sehr in die richtige Richtung. Und da habe ich das Gefühl, so deren Anspruch ist auch, was zu verändern und sich zu verändern. Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht dumm, mit recycelten Trikots zu spielen. Das sehe ich aber eher etwas, als das kann man kommunizieren und das kann man zeigen. Also ich würde jetzt mal sagen, viele Fußballfans bekommen gar nicht mit, dass Bremen ein Solarpanel auf dem Dach hat oder dass Augsburg ein sehr, sehr nachhaltiges Stadion inzwischen hat. Aber was man natürlich immer toll erzählen kann, ist, wir spielen gerade mit recycelten Trikots.
Ja, klar.
Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage von, was ist die Intention? Und gerade wenn man so sagt, man geht die großen Dinge an, dann, glaube ich, ist da schon eine sehr ehrliche Intuition hinter, was zu verändern.
Ja, also ich glaube auch, dass Solarzelt aufs Dach bauen erstmal ein größerer finanzieller Aufwand ist, als irgendeinen Sportartikelhersteller zu fragen, könnte mal ein paar recycelte Trikots für ein Spiel rüberreichen. Was siehst du denn als der wichtigste Schritt Sport und damit auch nicht nur Fußball und Olympia, sondern auch der so kleinere Sportarten, wenn mal ein paar Volleyballer in einer Turnhalle an irgendeiner Schule angeschlossen spielen, für am wichtigsten, damit der Sport allgemein ja nachhaltiger wird?
Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Also sobald man irgendeine Bühne hat, als Sportlerin, und Sport ist ja ein Teil von Kultur. Und ich glaube, Kultur sollte eben vorangehen und eine Vorbildfunktion haben. Das heißt, sobald man irgendeine Bühne hat, die Themen ansprechen. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt, einfach für Menschen, die vielleicht unpolitisch sind, aber kulturbegeistert oder sportbegeistert, sich dann anfangen, Gedanken zu machen. Und auf der anderen Seite, das geht natürlich erst los, sobald man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat. Also ich erwarte von keiner Schulmannschaft, dass sie jetzt bei den Sponsoren sagt, dich sortieren wir aus, weil du nicht nachhaltig bist. aber da fließen ja Milliardensummen von den Sponsoren an die Vereine und an die SportlerInnen, damit sie für sie irgendwie ihr Trikot tragen oder Werbung machen. Und ich glaube, auch da kann man sagen, wir bieten eben nachhaltigen Unternehmen eher eine Plattform und setzen damit Anreize, dass sich Unternehmen, die Sportsachen herstellen, um Nachhaltigkeit Gedanken machen, weil sie eben nach wie vor ihre Werbeplattform bei den SportlerInnen haben wollen. Und das ist so eine sehr große Entscheidung, die eben Vereine, SportlerInnen und ihre ManagerInnen natürlich auch treffen können und wo sie, glaube ich, sehr, sehr viel beeinflussen können, weil ich kriege das einfach mit, auch aus meinem Umfeld oder von Fans. So, natürlich ist es irgendwie cool, jetzt Adidas zu tragen, weil der und der und der Sportler trägt das auch. Und vielleicht wäre es cool, eine nachhaltige Sportmarke zu tragen, wenn andere coole SportlerInnen die eben auch tragen.
Mhm, also du meinst halt, so, die Firmen müssen sich da mehr selber in die Richtung bewegen, damit alles andere auch in die Richtung bewegt wird.
Nee, ich glaube, also die Firmen müssen sich bewegen, aber ich glaube, bei ganz vielen Unternehmen, dass sie einfach noch nicht verstanden haben, dass es für sie eigentlich das Sinnvollste ist, sich jetzt zu bewegen, weil da auch einfach Regulation von Politik fehlt. Aber ich glaube, dass wenn SportlerInnen sagen, das sind meine Kriterien und es gibt, also SportlerInnen setzen ja auch Kriterien für, das sind die Kriterien, damit irgendwie ich Werbung mache für die und die Marke, dass SportlerInnen da vielleicht überlegen müssen, okay, kann ich es mir finanziell leisten, das Kriterium zu setzen, dass die nachhaltig produzieren müssen.
Hm. Wenn wir gleich aus der Werbung wieder zurückkommen, dann reden wir auch nochmal, was im Zweifelsfall jeder Einzelne bei seinen ja, sportlichen Aktivitäten an Nachhaltigkeit tun kann und wie vielleicht das Ganze von innen heraus mal angeschoben wird, dass sich was verändert. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, da sind wir wieder mit Annika Rittmann von Fridays for Future. Wir haben darüber gesprochen, was so im Sport passieren müsste, damit das da nachhaltiger wird, woher das kommen muss. Lass uns doch mal dazu kommen, was zum Beispiel Fans tun können, um den Sport nachhaltiger zu machen. Ich meine, in den meisten Stadien, da wird viel Bier getrunken, viel Getränke gemacht, viel Wurst gegessen. In den meisten Stadien kriegst du deinen Plastik-Pfandbecher, der dann am Ende im besten Fall eingesammelt wird, um den Pfand zurückzubringen, damit du irgendwelche Choreos finanzieren kannst. Aber meist, wenn man nach so einem Spiel durchs Stadion läuft, doch irgendwo auf dem Boden, auf dem Rasen rumfliegt. Was meinst du denn, was da ja in dieser Fan-Follower-Kiste sich verbessern kann, um nachhaltiger zu sein?
Ich bin selbst kein Riesenfan und ich glaube, da kann ich auch in Fridays for Future reden. Einzelne Personen KonsumentInnen für die Situation, in der wir uns befinden, verantwortlich zu machen, weil so gerade Einzelpersonen liegen ja auch einfach äußeren Zwängen und Gegebenheiten. Also wenn ich daraus denke, so wenn ich ins Stadion gehe, ich glaube, ich könnte eine Brezel essen, aber sonst gibt es da zum Beispiel gar nichts, also ich esse vegan, was ich essen könnte oder wollen würde. So, das heißt, ich würde da auch, oder ich mache da niemandem Vorwurf. Ich mache aber auch generell niemandem Vorwurf, der Fleisch isst. Und deswegen ist für mich so der größte Aspekt, wo Fans was tun können, einfach dieses Handeln einzufordern und zu dem Verein zu gehen und sagen, das ist mir wichtig, dass ihr als Verein diese Werte vertretet. Und ich glaube, das merkt man ja auch schon im Profisport, dass unterschiedliche Vereine, je nachdem, wo sie sind und welche Vorstände sie haben, unterschiedliche Werte ansetzen und auch propagieren. Und dass das ja auch sehr von den Fans abhängt. Und gerade zum Beispiel im Fußball haben Ultras ja schon eine sehr wuchtige Stimme.
Ja. Wie denkst du denn, dass zum Beispiel dieses Plastikbecher-Problem besser angegangen werden kann? Jeder kriegt eine Leitung zum Platz, ist ja jetzt eher mal utopisch und bringt seinen eigenen Becher mit. Wie könnte man das denn vielleicht, hast du da irgendwelche Erfahrungen oder Ideen, wie man das vielleicht in den Griff kriegen kann?
Also die Idee, die Plastikbecher einfach mit einem Pfand zu versehen, ist ja schon sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, so viel größer ist die Stellschraube da auch gar nicht. Man kann den Pfand natürlich hochsetzen oder man kann Menschen sagen, bringt eine Flasche mit und einen eigenen Becher, so das könnte man schon sagen. Ich glaube, am Ende ist das nicht das große Problem im Fußball oder im Profisport.
Was wäre denn das große Problem dann? Also so neben der Vergabepolitik und so weiter, was man jetzt ja als sportbetreibendes Stadionverein sofort angehen könnte auf einem kurzen Weg in so einer Winterpause oder Sommerpause.
Ich glaube, wenn man gerade darüber redet, was wird irgendwie innerhalb des Stadions verkauft, mal darüber nachzudenken oder zu reden, wo kommen die Lebensmittel her, die wir verkaufen als Stadionbetreiber oder als Menschen, die im Stadion ja die Essensausgaben und Verkäufe betreiben. Ich glaube, das ist viel problematischer, als am Ende irgendwie über Plastikbecher zu reden, weil da ja auch, also die sind ja auch alle in Plastik eingepackt und gerade das Fleisch, wenn man da überlegt, wo das herkommt, ist, glaube ich, auch so eine sehr große Problematik, weil da dann am Ende natürlich der Hebel liegt.
Was hältst du denn oder haltet ihr denn von so Projekten wie den das Fußballstadion, The New Lawn Stadium heißt das, glaube ich, in Gloucester oder Gloucestershire in England? Das ist ein kleiner Verein, Forest Green Rovers, die sind, glaube ich, die Ambitionen sind natürlich Champions League, die sind aber, glaube ich, nur vierte Liga. Dieses Stadion hat halt 100 Solarzellen, die Energie besorgen. der Rasen wird von solarbetriebenen Robotern und auch diesen Wachstumslampen solarbetrieben gepflegt. Das Regenwasser wird aufgefangen und wiederverwendet, also auf der Toilette zum Beispiel. Und das Essen in dem Stadion oder die Verpflegung in dem Stadion ist 100% vegan. Ist das ein Schritt zu weit, der richtige Schritt und vielleicht auch, ja, ein Schritt, den die Vereine vielleicht mal verfolgen sollten, zumindest beim Stadionneubau?
Ich glaube, gerade diese Frage, wo kommt der Strom her und wo kommt das Wasser her, also die Ressourcen, die genutzt werden, sollten sich auf jeden Fall alle Vereine hinterfragen und wenn sie neue Stadien bauen, erst recht. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass wir irgendwie jetzt noch mitten in dieser Klimakrise fossile Strukturen und nicht nachhaltige Stadien bauen. Das ist genauso absurd, wie jetzt ein Haus zu bauen, was noch eine Isolation hat von aus den 90ern oder 80ern. Was das Essen angeht, ich glaube nicht, dass man nur veganes Essen anbieten muss oder sollte. Mhm. Einfach weil natürlich ist vegane Ernährung nachhaltiger. Ich glaube, also es scheitert jetzt nicht daran, ob eine einzelne Person jetzt irgendwie Fleisch isst oder nicht Fleisch isst. Auf der anderen Seite ist das natürlich was, was man den Menschen dadurch nahebringen kann, zu sagen, so, hey, vegane Ernährung schmeckt doch eigentlich auch ganz gut. Das ist aber im Gegensatz zu dem Solarstrom oder zu dem Ressourcenverbrauch kein Kriterium, was ich ansetzen würde, weil ich das immer als einen Vorwurf an die einzelnen Personen begreife.
Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, was die Fans tun können, dass die auch ihre, ja, quasi Vereine, Stadionbetreiber, wie auch immer, so ein bisschen unter Druck setzen können und da auch ihre Macht ausspielen können. Was kann denn ja jeder Einzelne tun, um seinen Sport, seine Freizeitbeschäftigung nachhaltiger zu machen? Ich meine, es wird ja teilweise schwierig, weil so ein Golfplatz ist halt per se mal nicht nachhaltig. Eine Skipiste wird auch schwierig. Was kann man denn da machen?
Ich glaube, die Frage ist so, also gerade beim Skifahren ist auch großer Herzschmerz bei mir. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mal in Norwegen Skifahren zu gehen, wo eben nicht die großen Schneekanonen eingesetzt werden oder wo eben die Natur nicht zerstört wird, wenn ich mir anschaue, wie die Pisten dann im Sommer aussieht, wenn man dann in Österreich wandern geht. Ich glaube, was gerade so der Einzelne hinterfragen kann, ist dieses, gibt es eine Möglichkeit, da hinzukommen und in Summe weniger CO2 auszustoßen? Also was wir halt einfach machen und ich glaube, was viele Mannschaften machen, aber was, glaube ich, eine relativ einfache Sache ist, wenn man das noch nicht tut, ist, so kann man Fahrgemeinschaften bilden. Und wirklich auch, dass am Ende die Fahrgemeinschaften voll sind und nicht irgendjemand alleine zum Spiel fährt. Mhm. So gerade im Mannschaftssport, so man muss mit dem Auto zum Spiel fahren. Das ist irgendwie eine Problematik, die es gibt. Aber man muss nicht mit 11 Autos zum Spiel fahren. Ansonsten ist es aber, glaube ich, sehr, sehr schwierig, solange sich auf einer institutionellen Ebene nicht ändert, als Einzelperson im Sport was zu verändern.
Was hältst du denn von der Idee, dass gewisse Gerätschaften aus gewissen Materialien in den Sportarten ja aus Umweltgründen und auch teilweise aus Energiegründen verbannt werden? Also es gibt durchaus Sportarten, die verbieten zum Beispiel Carbonschläger und so weiter, nicht nur, weil sie manchmal auch beim Eishockey zum Beispiel gefährlich sind, weil das Ding bricht nicht so schnell wie ein Holzschläger, wenn du jemanden damit haust. Und andererseits ein Holzschläger, ja, ist nachhaltiger auch von der Produktion her als ein Aluminium- oder Carbonschläger. Was hältst du von solchen Einschnitten?
Ich glaube, es gibt verschiedenste Wege zum Ziel zu kommen. Ich glaube aber, dass das am Ende deutlich weniger ausmacht als die großen Fragen, die wir ja schon besprochen haben. Und das dementsprechend so kann man machen, wenn es sich anbietet in dem Sport. Ich glaube, es ist aber nicht sinnvoll, den Sport einzuschränken, um das durchzusetzen, weil dann fehlt da auch das Verständnis der Fans. Und ich glaube, man muss die Fans und die Leute mitnehmen. Und wenn man ihnen dann erklärt, so aus Nachhaltigkeitsgründen ist der Sport oder müssen wir da und da diese Einschränkungen machen, dann wird nur wieder das vermittelt, was ja die Angst von ganz unbegründeter Angst von ganz vielen Menschen ist, dass alles eingeschränkt werden muss. Und dass sie jetzt in ihrem, ja, in ihrem eigenen Leben ganz stark eingeschränkt werden.
Ja, da wissen wir ja beide, glaube ich, dass das nicht sein muss. Also man, das ist vielleicht mal ein bisschen aufwendiger, nachhaltiger zu leben als nicht nachhaltig, aber am Ende des Tages lohnt es sich, weil, ja, so blöd es klingt, vielleicht wird das Wetter auch besser als im Moment. Und es lohnt sich, das zu tun und sich dann nachhaltiger zu beschäftigen mit den ganzen Dingen. Und also was ihr da macht, ist super. Fridays for Future. Und dann auch mal nicht zur Schule gehen, halte ich auch für okay. Und finde auch, dass ihr sofort in dem Moment, wo das nach Corona wieder alles geht, ihr wieder freitags, von mir aus auch die ganze erste Woche, auf die Straße gehen. Ich werde dann mit meinen Sohn dann auch wieder mitziehen. Ja, danke für das Gespräch. Es war super informativ. Und hast du noch was zu sagen, was du unseren Hörern mit auf den Weg mitgeben möchtest? Ja, zum Thema ihrer Nachhaltigkeit in ihrem Sport?
Vielleicht nochmal so, das ist immer mein großes Ding, was ich Menschen allgemein mitgebe, wenn ich mit ihnen rede über Nachhaltigkeit und Klima. So, ihr seid alle irgendwie Mini-Influencer in eurem kleinen Bereich, in eurer kleinen Bubble. Und redet doch mit euren, wenn ihr Mannschaftssport macht, MannschaftskameradInnen darüber oder allgemein einfach mit eurem Umfeld, weil wenn sich dann eine Mannschaft oder eine Gruppe findet und dann ein Verein, und dann wird das immer größer und da kann man was bewegen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, drüber zu reden und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und genau, strahlt diese Vorbildfunktion, die der Sport vielleicht auch für euch hat. Da seid ihr ja auch verantwortlich und strahlt diese Vorbildfunktion aus.
Ja, das würde ich auch allen mit auf den Weg geben. Versucht, nachhaltiger zu leben, wo immer ihr könnt. Versucht, euer Umfeld dazu beeinflussen, baut euch eure kleine Fridays for Future Bubble, in der ihr alle, die ihr kennt und mögt, damit reinnehmt, dann wird zumindest schon mal euer Umfeld und so weiter nachhaltiger und vielleicht beeinflusst das ja auch noch weiter Leute und es wird irgendwann mal eine Riesenbubble, nämlich weltumspannend, die nachhaltiger ist. Nochmal danke, war super interessant und ich komme auf jeden Fall auf dich zurück, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Bis später. Tschüss.
Ciao.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.